ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Bernd Lechler. Einige Tage bevor Michael in die Kinos kommt, der Film über das Leben von Michael Jackson, dem 2009 verstorbenen, einst selbsternannten King of Pop. Der erste Trailer zu diesem Film wurde binnen 24 Stunden über 100 Millionen Mal angeklickt. Das Interesse scheint also sehr groß zu sein. Aber das gilt ja seit Jahren für filmische Porträts, sogenannte Biopics oder Biopics großer Musikstars. Bruce Springsteen, Bob Dylan, Bob Marley oder Amy Winehouse waren kürzlich erst dran. Viele weitere sind in Planung. Wie funktionieren diese Filme? Erzählen sie authentisch ein Stück Geschichte, Popgeschichte oder doch nur schablonenhaft die immer gleiche Legende? Popstars auf der Leinwand. Warum sind Musikbiopics so erfolgreich? Darüber diskutieren heute im Forum Dr. Laura Niebling, Medienwissenschaftlerin an der Uni Regensburg, Jenny Zilka, Kulturjournalistin, und Wolfgang M. Schmidt, Filmkritiker, unter anderem auf seinem YouTube-Kanal Die Filmanalyse. Herr Schmidt, was erwarten Sie sich von Michael oder werden Sie ihn gar nicht anschauen?
Ich werde mir auf jeden Fall ansehen. Ich erwarte mir allerdings nichts. Ich wäre positiv überrascht, wenn man viel erfahren könnte über die Zusammenarbeit zwischen Michael Jackson und Quincy Jones, die ja zusammen diese legendären Alben gemacht haben. Da würde mich interessieren, wie war das eigentlich? Wie wurde das technisch umgesetzt? Aber ich erwarte, dass das eher nicht so dominant sein wird im Film.
Aber ich finde interessant, dass Sie jetzt sich vor allem so für die musikalischen Hintergründe interessieren. Mehr offenbar als für die Lebensgeschichte.
Ja, für mich steht das Werk im Vordergrund und das Privatleben ist oftmals gar nicht so interessant oder man muss dann viel spekulieren. Ich mag diesen Blick durchs Schlüsselloch eigentlich nicht so sehr. Mich interessiert das Werk und das kommt dann vielleicht eher zu kurz in vielen Biopics.
Zuletzt war zu lesen, dass das letzte Drittel dieses Films aus juristischen Gründen für viele Millionen Dollar nachgedreht wurde. Die bekannten Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson ab den 90er Jahren, die kommen nun gar nicht drin vor. Er endet jetzt 1988 auf dem Gipfel von Michael Jacksons Ruhm. Frau Zilka, ist das enttäuschend?
Das ist auf jeden Fall enttäuschend und war aber auch zu erwarten, weil in diesen Fällen, wenn die Familie des Künstlers, der Künstlerin noch lebt, wie in diesem Fall, also wenn die Rechte besitzt oder es gibt auch andere Beispiele, dann ist das ziemlich wahrscheinlich, dass dann die natürlich auch da drauf sitzen und sagen, welche Geschichte erzählt werden soll. Also dass sie ganz stark Einfluss nehmen und eben aus einer Biografie, die natürlich eigentlich viel mehr erzählen könnte und das gehört nun mal zu seinem Leben, diese Vorwürfe, dann eine Hagiografie machen. Also eine Erzählung, die im Prinzip einfach nur eine Verehrung ist, eine Heldenverehrung ist, und darauf hat die Familie ganz stark Wert gelegt und ich finde das sehr schade, weil Michael Jackson eben nicht nur Licht ist, sondern auch Schatten.
Welche Ansprüche sollte man überhaupt an so ein Biopic oder so eine Filmbiografie eines Musikers oder einer Musikerin stellen? Frau Niebling, also oft genug ernten diese Filme und ihre Darsteller ja Oscars, also die schreiben durchaus ein Stück weit Kinogeschichte. Sind sie zumindest potenziell auch große Filme?
Das ist grundsätzlich gut möglich, ja. Also wir haben einige Filme, die Oscars gekriegt haben. Amadeus ist ein sehr gutes Beispiel von 1984. Beispielsweise gilt bis heute als eines der größten Musikbiopics aller Zeiten. Die grundsätzliche Idee hinter Biopics ist ja zunächst einmal, dass man fiktional ein Leben nacherzählt. Und das ist eben genau immer so ein bisschen an der Grenze zwischen dem, was wir gerade als Hagiografie schon gehört haben, also so einer Ikonenverehrung, und natürlich der Möglichkeit, künstlerisch, aber eben auch mit einem dokumentarischen Anspruch eine Geschichte zu erzählen. Das Interessante ist, um vielleicht kurz nochmal auf die Frage zurückzugreifen, die wir gerade hatten, dass beispielsweise jetzt bei dem Leben von Michael Jackson es einfach die Kontroversen gibt und nicht mal die Familie ist sich einig, wie dieser Film erzählt werden soll. Also auch in der Familie gibt es quasi Streit darüber. Und Paris Jackson, die Tochter, hat irgendwann mal gesagt, dieser Film ist quasi für eine sehr spezifische Fangemeinschaft meines Vaters gedacht. Und die leben in einer Fantasie und in der soll der Film sie belassen. Also wir werden sehen, wie der Film dann tatsächlich aussieht.
Amadeus war auch mein erstes Biopic oder Biopic, als es dieses Wort noch gar nicht gab in den 80ern. Der hat Mozart ja so ein bisschen zu einem Popstar gemacht, war schon auch eine Interpretation. In den 90ern gab es dann The Doors von Oliver Stone oder What's Love Got to Do With It über Tina Turner. Dann kam Ray über Ray Charles, Walk the Line, Johnny Cash. Aber diese gegenwärtige Welle, die rollt vor allem seit Bohemian Rhapsody von 2018, dem Film über Queen und Freddie Mercury, der fast $1 Milliarde eingespielt hat. Danach folgten eben diese ganzen Filme über Elton John und Aretha Franklin, Whitney Houston, Amy Winehouse, Bob Marley, Elvis Presley, Robbie Williams, Bob Dylan, Bruce Springsteen. Warum jetzt auf einmal diese Masse, Herr Schmidt?
Nun, das erklärt sich deshalb, weil man gesehen hat, man findet ein nostalgisches Publikum dafür und mitunter kann man auch ein junges Publikum gewinnen, das jetzt gar nicht mehr so eng verbunden ist mit Queen und Freddie Mercury, vielleicht 3 oder 4 Lieder kennt, aber sicherlich nicht die gesamten Alben schon gehört hat. Das kann aber dann neu entflammt werden, wenn man entsprechendes Marketing betreibt und wenn auch die Erzählung funktioniert, wenn junge Stars, die bei jungen Menschen sehr beliebt sind, wenn diese dann plötzlich diese Rollen übernehmen und diese Schwemme erklärt sich aber dann vor allem auch deshalb, weil natürlich die Auswertung heute eine ganz andere ist, die vorgenommen werden kann. Nämlich wir haben ja eine Veränderung im Musikbusiness seit einigen Jahren durch das Streaming. Das heißt, der Backkatalog, also der Katalog mit den alten Musiktiteln, der ist plötzlich viel relevanter geworden, weil ja alles bei Spotify oder Apple Music oder wo auch immer ständig verfügbar ist. Das heißt, jedes Mal, wenn da etwas gespielt wird, erhalten ja die Künstler oder die Rechteinhaber Geld. Deswegen gibt es natürlich ein hohes Interesse daran, diese alten Lieder wieder populär zu machen, dass plötzlich wieder Queen rauf und runter gespielt wird, weil dann die Rechteinhaber, und zum Teil sind das ja auch dann Investmentfonds, sehr gut dadurch verdienen. Deshalb gibt es ein großes monetäres Interesse daran, dass man diesen Backkatalog immer wieder neu ausschlachten kann und wieder neu populär macht. Das ist sicherlich ein wichtiger Grund für diesen Biopic-Boom.
Es haben ja in den letzten Jahren auch auffällig viele große Musiker und Bands ihre Kataloge verkauft, ne? Von Springsteen und Dylan bis Sting und Fleetwood Mac. Das heißt, da werden in der Tat auch einfach Lizenzen ausgewertet. Frau Zielke?
Ja, genau. Ich wollte noch sagen, dazu kommt dann noch das Publikum, muss man gar nicht suchen, also gar nicht finden. Das ist ja schon da. Das ist ja ein wahnsinniger Vorteil. Also es gibt einfach schon Millionen von Fans bei diesen ganz großen Namen. Man muss nicht einen originären Stoff erzählen, wie das sonst beim Film ja lange Zeit sehr, sehr üblich war. Das machen Filme heutzutage, also große Produktionen, US-Produktionen, also sowieso nur noch selten. Die beschränken sich ja ganz oft darauf, schon etablierte Figuren zu benutzen, weil es da eben schon ein Publikum, eine große Fanbase sozusagen gibt. Und das andere, was auch noch dazu kommt beim Biopic, die Dramaturgie steckt quasi schon in der Geschichte, weil wir haben immer eine Aufstiegsgeschichte. Also es wird ja kaum, deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt mit modernen Stars vielleicht läuft, die gar nicht so eine extreme Dramaturgie in ihrer Geschichte haben. Also wenn die früh sagen, ich werde berühmt und dann klappt es, dann ist da gar nicht viel Drama drin. Aber die meisten dieser Stars, die kommen ja aus einer ganz anderen Gegend, die sind dann arm gewesen oder sowas. Also da gibt es dann schon so eine klassische Filmdramaturgie, das ist ja diese U-Dramaturgie, da gibt es dann meistens noch irgend so einen Absturz zwischendrin und am Ende hört dann der Film und die Geschichte auf mit, ja, aber jetzt ist alles gut. Ja, jetzt sind wir irgendwie auf der Höhe unserer Zeit. Und das ist quasi schon inhärent in der Geschichte.
Das ist ja flankiert auch von demselben Trend in dokumentarischen Filmen. Also das Biopic und das dokumentarische Porträt, was wir auch über aktuelle Künstlerinnen haben, das ist quasi beides zurzeit kinorelevant für Streaming-relevant. Also wir haben hier so einen parallel verlaufenden Hype im Prinzip auch.
Heißt das, dass früher dann viele Popkarrieren einfach genauso verliefen, wie man jetzt eben kritisch sagt, ja, das ist immer das gleiche, schwierige Kindheit, dann Talent durchsetzen gegen Widerstände und dann Aufstieg und die Rückschläge und der Absturz und dann die Erlösung. War das dann also wirklich öfter so früher oder legen die Drehbücher doch immer nur dieselbe Schablone drüber?
Ich glaube, das war wirklich früher so, weil das tatsächlich auch mit der Art und Weise zusammenhängt, wie damals KünstlerInnen, also MusikerInnen gesehen wurden. Die Gesellschaft, haben wir ja gerade schon gesagt, hat sich, also das Verkauf von Kunst, von Musik hat sich natürlich verändert und das war damals eben einfach noch viel brotloser. Jetzt ist es ja auch immer noch brotlos, aber jetzt kann man anders damit umgehen. Man ist sehr selbstermächtigter auf eine Art und deswegen ist das so oft der Fall. Und dann kommen die schwarzen KünstlerInnen dazu, wie Michael Jackson auch, die kommen aus einer schwarzen Kultur und leiden also schon sowieso, sowieso auf der ganzen Welt unter strukturellem Rassismus. Insofern ist das alles immer schon drin.
Und wir haben ja auch den Fall, dass wir es damals mit Gatekeepern stark zu tun hatten. Das heißt, es waren die Manager, die Musikindustriebosse, die Radiobesitzer, die waren am Ende entscheidend dafür, dass Künstler überhaupt stattgefunden haben, dass man im Fernsehen auftreten konnte. Deshalb kann man sehr häufig diese Geschichten erzählen, dass sich da jemand gegen alle Widerstände durchsetzt. Heute findet man vielleicht sein eigenes Publikum im Netz und wird dann später erst Teil eines großen Labels. das dann auch noch mitverdient. Aber man kann jetzt zum Beispiel bei einer Taylor Swift oder auch bei einer Billie Eilish sicherlich nicht die Geschichte erzählen, dass sie jahrelang gegen verschlossene Türen gerannt ist und jetzt endlich darf sie rein, sondern sie hat ja ein großes, großes Publikum und das ist am Ende dann auch viel größer, diese Macht, die bei den Stars jetzt heute liegt, verglichen mit damals, wo man einfach Pech haben konnte, wenn das Label an einem nicht mehr interessiert war und man nichts Neues gefunden hat, dann musste man irgendwann im Möbelhaus auftreten.
Mir scheint, weil Sie gerade den Bogen in die Gegenwart schlagen, bei den heutigen Popstars oder erfolgreichen KünstlerInnen auch, dass die durch die sozialen Medien sowieso sich ständig in der Öffentlichkeit zeigen und von sich erzählen. Das heißt, die früheren Protagonisten hatten mehr Geheimnis wahrscheinlich, dem man näher kommen kann über so einen Film.
Das ist die Frage. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass wir es heute halt vor allem mit Medienpersönlichkeiten zu tun haben, die früher erst heranwachsen mussten. Also eine Figur wie Taylor Swift beispielsweise kuratiert sehr stark ihr Image. Das heißt also, da ist nichts durch Zufall. Und es gibt auch verschiedene Phasen der Rezeption und der Art, wie sie sich selber produziert. Und die Popstars beispielsweise und Rockstars der 80er Jahre, die sind oft in diese Rolle dann hineingewachsen und haben auch gelernt, Medientraining zu machen. Also das ist sicherlich auch ganz interessant, wenn man sich die frühen Interviews anschaut mit denen und spätere Interviews, da merkt man häufig, wie die sich verändern mit Blick auf die Medien. Und das ist heutzutage etwas, das haben natürlich die jüngeren Generationen schon von vornherein gelernt. Das verstehen die und das verkörpern die auch.
Wie ist es denn aus Filmemacher-Sicht? Ist so eine Geschichte dankbar, weil man sie sich nicht ausdenken muss? Oder ist sie undankbar, weil man dieser realen Biografie einigermaßen folgen muss, statt vielleicht interessanteren dramaturgischen Ideen nachzugehen?
Man ist als Regisseur dieser Biopic sehr häufig einfach nur ein Erfüllungsgehilfe. Wir haben es schon gehört, Frau Zilke hat es gesagt, da sind Rechteinhaber, die genaue Vorstellungen haben, wie ein Film zu sein hat, vor allem nicht zu sein hat. Die künstlerischen Freiheiten sind also relativ gering. Zudem haben wir es mit einem Publikum zu tun, das auch ständig sanktioniert, wenn nicht perfekt nachgeahmt wurde. Also es geht ja doch immer sehr stark darum, dass man hier versucht, diesen Star mit einem neuen Star, also mit einem Schauspieler, dann auf die Bühne zu bringen. Und das soll möglichst authentisch und identisch sein mit dem, was man schon kennt. Das heißt, die künstlerischen Freiheiten sind relativ gering. Da stelle ich es mir jetzt nicht so toll vor, Biopics zu verfilmen. Wenn ich Regisseur wäre, ich hätte jedenfalls keine Lust darauf.
Das stimmt auf jeden Fall, aber man wird natürlich auch wahnsinnig rewarded. Also wenn ich an Sam Mendes denke, der jetzt 4 Beatles-Biopics macht mit Jean-Paul George und Ringo, die ganze Welt, also ich zumindest glaube, dass die ganze Welt darauf wartet und er ist extremer Beatles-Fan, der wird sich also auch richtig freuen, sich so intensiv damit zu beschäftigen. Und das stimmt, die Geschichte ist da, also man kann sie nicht erfinden, aber trotzdem kann man sich halt den Zugang dazu halt neu überlegen und gerade bei so einer emotional so stark belegten Geschichte wie Musik kann das auch ganz, ganz wunderbar sein. Und meine, es gibt auch Menschen, die sich da wirklich sonst trotzdem Zugang suchen, zum Beispiel Sam Taylor Jones, die damals Nowhere Boy gemacht hat, also diesen Film über John Lennon, ganz ohne die Rechte an irgendwelchen Beatles-Songs zu haben. Und deswegen hat sie halt nur die ganz, ganz frühe Geschichte, so ein halb und partielles Biopic aus der quasi Kindheit und Jugend vor allen Dingen von John Lennon erzählt. Und das ist ein ganz schöner und feiner und lyrischer und wirklich sehr reizender Film geworden. Also da gibt es auch Chancen, trotzdem künstlerisch zu arbeiten. Aber ich stimme auf jeden Fall zu, das ist ein wahnsinniges Risiko. Jeder, der das macht, Antoine Fuqua, der jetzt diesen Michael Jackson-Film macht, der wird 100% auf dem Boden liegen jeden zweiten Tag und denken, ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr schaffen, das war so stressig, ich musste alles nachdrehen, da musste ja ziemlich viel nachdrehen. Also da ist beides drin, da ist eine Chance drin, aber auch ein wahnsinniger Druck.
Und die Chance sieht man vielleicht auch an dieser Welle von nicht nur Musikbiopics, sondern auch anderen historischen Figuren, die jetzt im Kino sind, von durchaus respektablen Regisseuren. Oppenheimer war ein großer Erfolg. Gerade erst hatten wir Marty Supreme über einen realen Tischtennisspieler, Nouvelle Vague über Jean-Luc Godard. Also es scheint doch reizvoll zu sein, mit diesen historischen Charakteren zu arbeiten. Frau Liebling.
Ja, also Oppenheimer ist interessanterweise auch, zumindest wenn man sich die Statistiken anschaut, immer noch das erfolgreichste Biopic, das heißt also eigentlich das im Boxoffice sozusagen erfolgreichste Biopic ist von 2023. Da sind noch andere Faktoren, die, glaube ich, da mit reingespielt haben. Das Interessante ist tatsächlich, dass direkt danach schon Bohemian Rhapsody kommt, also der Film über Queen. Und wir sprechen da auch schon von Einnahmen von über 900 Millionen Dollar. Also da ist einfach ein sehr großer Markt da. Und das bedeutet aber auch, dass man natürlich bestimmte Formeln, die besonders erfolgreich waren, auch versucht zu kopieren. Grundsätzlich ist es so, dass das Biopic im Prinzip beginnt schon mit dem Moment, wo die Leute angefangen haben, Filme zu machen. Also schon 1900 haben wir mit einer Erzählung über Jeanne d'Arc ein sehr frühes Biopic. Und das zieht sich seitdem durch. Also Warner Brothers hat Biopics zu einem sehr wichtigen Teil auch von Hollywood gemacht zum Beispiel. Und da ist eine sehr gut funktionierende Formel vorhanden. So könnte man es vielleicht formulieren. Insofern man sich an bestimmte Regeln hält. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Und da gibt es natürlich immer wieder auch ein Interesse daran, sich über Leute zu informieren. Wir haben inzwischen eben auch Biopics über Leute, die nur in bestimmten Fankreisen bekannt sind, die dann breiter bekannt sind. Aber in der Regel ist es natürlich trotzdem so, dass wir die großen Biopics auch über ja, so eine Art von Neudefinierung der Geschichte uns anschauen. Ja? Also ein Biopic, was sicherlich jede und jeder noch kennt, ist zum Beispiel Braveheart. Ja? Das sind eben Erzählungen.
Aus den 80ern mit Mel Gibson über genau. Diesen schottischen Krieger.
Richtig, genau. Oder Schindlers Liste beispielsweise. Das sind große Filme der Filmgeschichte, die erzählen aber auch Geschichte neu. Und das ist vielleicht das eigentlich Interessante daran. Also die Frage, wie Biopics uns auch ein gewisses Kulturbewusstsein von einem Land, von einer Kultur vermitteln und wie sie eventuell Geschichte aber auch neu schreiben. Denn sie sind eben nicht einfach nur eine unterhaltsame Erzählung. Auch nicht übrigens im Musikbiopic.
Vielleicht muss man auch ein bisschen unterscheiden. Also ich würde sagen, dass es gibt noch schon einen Unterschied zwischen Biopic und einem historischen Film. Also Filme, die ein historisches Ereignis erzählen und dabei einen Menschen, der damit zu tun hat, in den Mittelpunkt stellen, würde ich nicht unbedingt als Biopic dann sehen, weil es kommt ein bisschen darauf an, ob das die ganze Kindheit und den Menschen erzählt, also ob der Plot von der Person angetrieben wird oder ob das halt eine historische Geschichte ist, also eine action-driven Plot ist. Und das ist dann, finde ich, kann man schon noch ein bisschen trennen. Also das stimmt zwar, es ist auch eine Biografie enthalten, aber trotzdem wird dann eher die geschichtliche Handlung erzählt. Ne? Deswegen würde ich dann eher sagen, ist vielleicht eher ein historischer Film und der hängt halt ganz stark an einem Menschen. Das klassische Biopic ist dann wirklich, wie wird dieser eine Mensch erfolgreich? So, ne?
Vielleicht kann man sie tatsächlich nicht alle in einen Topf werfen. Ein Kritikerliebling war ja zum Beispiel I'm Not There von 2007 über Bob Dylan, der Dylan in verschiedenen Karriereabschnitten von 6 verschiedenen Schauspielern darstellen ließ. Auch ein 9-jähriger Junge oder Stars wie Cate Blanchett oder Richard Gere. Wäre das dann ein Biopic in unserem Sinn oder ist das einfach ein Arthouse-Film, den man ganz anders anschauen muss?
Ja, wir sollten das wirklich als Biopic verstehen, denn das ist ja ein interessanter Zugang zu Bob Dylan, über den wir relativ wenig wissen. Wir haben nur ganz wenige Fakten, an die wir uns halten können. Wenn man jetzt anfängt, das nachzubuchstabieren, was hat er in diesem Jahr gemacht und in diesem Jahr gemacht und versucht dann eine Chronologie herzustellen, wie das ja zuletzt dann zu sehen war in dem Bob Dylan Biopic, dann kommt da etwas sehr Langweiliges bei raus, wo man sagt, das hätte ich mir jetzt auch bei YouTube ansehen können, einfach noch mal ein paar alte Auftritte von Bob Dylan mit Joan Baez oder wem auch immer, dann ist das absolut genügend. Aber dieser Film wählt ja einen anderen Ansatz und versucht eigentlich dem Mysterium anders auf die Spur zu kommen. Das heißt, sich wegzubewegen von dem eigentlichen Künstler, von dieser bloßen Mimikrie, ist das eigentlich, was den Film interessant machen könnte, was aber so selten erwünscht ist, auch übrigens beim Publikum nicht so erwünscht ist. Bei einem Bob Dylan-Publikum hat man natürlich dann nochmal ein, sagen wir, sehr intellektuelles Publikum, aber sonst können wir sehen, dass doch alle in so einer Retromanie gefangen sind, dass sie einfach nochmal Revival nach Revival erleben wollen. Im Prinzip ist das Fernsehprogramm ja auch voll davon, dass nochmal zurückgeblickt wird, wie schön war die Hitparade der 70er und wenn es noch Überlebende von damals gibt, dann treten sie morgen bei Florian Silbereisen auf. Und nach diesem Prinzip ist da auch sehr viel bei der Biopic-Produktion zu sehen oder bei den ganzen Musicals, die es jetzt über diese Künstler gibt.
Sie tun jetzt den jüngsten Bob Dylan-Film, Like a Complete Unknown, als langweilig ab. Aber war es nicht interessant, in dem so die Folk-Szene der 60er Jahre in Amerika so ein bisschen gezeigt zu kriegen?
Nein, also es war furchtbar. Es war ganz entsetzlich. Dann sieht man ihn da auf dem Bett sitzen, dann hat er plötzlich einen Einfall, notiert schnell was auf dem Zettel, schnappt sich die Gitarre, fängt dann was zu singen an, was wir alle kennen. Nun, das ist wirklich so ein Künstlerklischee nach dem anderen. Und ich würde auch sagen, es ist so klischiert. Man kann kann vielleicht gar keine interessante Geschichte über Bob Dylan so erzählen. Es ist auch gar nichts Aufregendes, ein Lied zu komponieren. Man sitzt vermutlich am Klavier oder am Schreibtisch, schreibt etwas nieder, probiert es auf dem Instrument aus, singt es mal an, geht irgendwann ins Studio, dann ist die Aufnahme. Oftmals ist das gar nicht so interessant. Das Werk ist das Eigentliche. Die meisten Künstler sind langweilig, und wenn sie es nicht sind, dann wird meistens irgendwas erzählt mit 7 gescheiterten Ehen und 15 Kindern.
Ich würde aber da mal gegenhalten. Ich bin zwar auch viel größerer Fan von dem alten Bob Dylan-Film, also von dem, wo der mit vielen verschiedenen Menschen dargestellt wurde, aber es gibt natürlich eine emotionale Erzählung in dem neuen, also in dem letzten Bob Dylan. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit nur über den Film sprechen, aber es gibt schon eine emotionale Erkenntnis, die ich ganz interessant finde, der Film ganz gut rausarbeitet, nämlich, dass eben Bob Dylan sich im Prinzip auch nicht so richtig für die Politik interessiert hat, sondern eigentlich geguckt hat, was finden die Leute, was läuft gerade, was findet die Scene gerade interessant, und seiner Freundin zugehört hat. Also das ist schon also eine, da finde ich, eine ganz schöne Subbotschaft, die da noch drinsteckt. Und ich finde auch schon, wie Herr Lechler gerade sagte, dass diese Stimmung der Folk-Szene oder einer besonderen Zeit oder so einem auch nochmal was auf einer anderen Ebene erzählt, was man eben nicht mitbekommt, wenn man sich die alten Filme anguckt, weil es eben so ganz viele Kleinigkeiten, wie Männer und Frauen miteinander umgehen. Diese Geschichte mit Zieger, die fand ich auch sehr hilfreich, obwohl ich eigentlich dachte auch, ich weiß die Eckpunkte dieser Geschichte. Aber das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Schema F-Bio. Da gibt es sehr viele Biopics, die nichts anderes machen, als eben diese Aufstiegsgeschichte und von einem langweiligen Musiker oder Musikerin zu erzählen. Das, finde ich, macht der aber noch ein bisschen raffinierter.
Also ein bisschen Erkenntnisgewinn ist doch drin. Selbst wenn...
Ein gutes Schauspiel, ne?
Ja, selbst wenn schematisch erzählt wird. Ich las einen Artikel zum Thema mit dem Titel The Rise of the Biopic is the Hollywood Favorite Genre Killing the Art of Storytelling. Also killt dieses Lieblingsgenre Hollywoods die Kunst des Storytelling, des Geschichtenerzählens. Was würden Sie sagen, ist diese Sorge irgendwie berechtigt?
Das machen auch andere Filme, killen the art of storytelling. Also die Idee, dass man keine originären Stoffe mehr erzählen möchte, weil man Angst hat, nicht genug Publikum zu finden, das ist eher ein Problem. Und außerdem ist, glaube ich, auch sehr subjektiv, wie the art of storytelling beurteilt wird. Also das ist die Rezeption ist bei jedem anders. Manche Menschen mögen genau solche Geschichten und ganz viele mögen das nicht. Also das würde ich jetzt mal, ist vielleicht ein schöner Titel, eine schöne Schlagzeile, aber ich finde nicht, dass das stimmt.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen dieses Formelhafte, das haben wir in der Populärkultur ja auch nicht erst seit gestern. Es ist nur, es fällt durch die vielen Sequels und ähnlichen Filme jetzt vielleicht stärker auf. Also, dass wir eben beispielsweise diesen typischen Verlauf haben von den Biopics, dieses Template, was quasi drübergelegt wird, dieses Muster, das ist schon länger auch der Fall. Die Frage ist tatsächlich, also wir haben vorhin schon drüber gesprochen, was ist denn ein Biopic, wo machen wir eigentlich, wo ziehen wir die Grenze? Und ich glaube, das Interessante findet an den Stellen statt, an denen das Biopic als Genre mit anderen Genres verbunden wird. Und da finden auch die Übersetzungsprobleme oder auch Übersetzungsdynamiken statt. Also beispielsweise der historische Film oder im Falle von der Komödie, da gibt es ganz interessante Schnittstellen sozusagen.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, also es wird immer mal wieder diskutiert, ob Spinal Tap, This is Spinal Tap, eigentlich ein Biopic ist. This is Spinal Tap handelt ja von einer sehr bekannte Mockumentary, nennt man das, also ein fiktionaler Dokumentarfilm aus den 80er Jahren, der eine Geschichte einer Band aus den 80ern erzählt, die allerdings nie existiert hat. Diese Band, eine Rockband, geht in die USA und versucht dort erfolgreich zu sein und scheitert kolossal. Dieser Film hat ganz viele Verweise auf die Musikkultur in dieser Dekade. Und das macht den so witzig und es macht den aber auch so wichtig. Und Leute, die sich auskennen mit der Musikkultur der 80er Jahre, erkennen diese Referenzen und haben das Gefühl, da wird eigentlich die Lebensgeschichte von Ozzy Osbourne oder von anderen Figuren erzählt. Über den ist viel diskutiert worden. Der ist bis heute ein Kultklassiker. Wir können absolut diskutieren, ob es ein Biopic ist, weil eigentlich existierte diese Band nie. Die Frage ist, muss diese Band existieren oder steht sie nicht repräsentativ für die Bands dieser Zeit? Und der ist sehr kreativ gemacht, dieser Film.
In dem Zusammenhang ist vielleicht noch der Erfolg von A Star is Born interessant oder dem Remake des Films von 2018 mit Lady Gaga und Bradley Cooper, der im Grunde auch exakt dieselbe Story erzählt wie viele Biopics, nur ohne reale Vorlage. Also gehört der auch irgendwie in das Biopic-Genre oder ist umgekehrt tatsächlich die Realitätstreue egal?
Ich finde das nicht egal. Also ich finde nicht, dass das Biopics sind in dem Sinne, weil sie eben nicht auf real existierenden Personen basieren. Und ich finde schon, dass das ganz fantastische Filme teilweise sind. Also es ist was anderes, wenn man eine Szene oder eine prototypische Biografie damit erzählt, dann ist es was anderes, als wenn es wirklich eine Biografie gibt. Es gibt viele Filme, die sich so ein bisschen basieren auf dem Leben von. Ne? Marty Supreme ist ja auch nicht wirklich eins zu eins die Geschichte dieses Tischtennisspielers, sondern ist angelehnt. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass das ein Biopic ist. Aber ich finde es auch nicht so wichtig, diese Trennschärfe. Man darf das ja ruhig alles machen. Also Stichwort Storytelling, Art of Storytelling. Man darf ja ruhig sich auch unscharf da bewegen und darf aus allen möglichen Ecken sich was nehmen, wenn man das erzählen möchte. Das finde ich eigentlich gar nicht so wichtig. Also ich würde ein Biopic, nur weil es ein echtes ist, in Gänsefüßchen, jetzt nicht anders beurteilen. Also es muss einfach nur ein guter Film sein, der überzeugt.
Popstars auf der Leinwand. Warum sind Musik-Biopics so erfolgreich? Darüber diskutieren im Forum auf SWR Kultur Laura Niebling, Medienwissenschaftlerin an der Uni Regensburg, der Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt und die Kulturjournalistin Jenny Zilka, heute alle von unterschiedlichen Orten zugeschaltet, aus Regensburg und Koblenz und Dresden. Schauen wir doch mal auf die Seite des Publikums. Warum sind die Biopics so erfolgreich? Womit vor allem holen die ihre Fans ab? Nostalgie fiel schon. Was ist die Attraktion?
Die Nostalgie ist das eine, und das andere liegt sicherlich daran, dass man einfach nochmal eine Begegnung hat mit dem, was man schon kennt. Wir haben das in den Trailern der letzten Jahre immer wieder gesehen. Es wird in Trailern plötzlich alles einem erzählt, was im Film vorkommt, damit man nicht mehr überrascht ist, denn Überraschung könnte Leute vom Kino fernhalten. Man möchte ins Kino gehen, um nochmal, sage ich mal ganz platt, dasselbe zu sehen. Und das ist wunderbar für Biopics, weil man sich gewiss sein kann, Whitney Houston wird Whitney Houston sein in diesem Film, und bis auf ein paar kleine Details, die wir vielleicht noch nicht wussten, werden wir eigentlich nur noch mal in unseren Sehgewohnheiten bestätigt. Das ist etwas, was Leute offenbar dazu bringt, sich diese Filme wieder und wieder anzusehen, und daran sieht man auch, dass das keine Innovationstreiber sind. Wenige Filme, die dann etwas Neues erzählen, haben es eher schwer. Beispielsweise gibt es ja gerade das Biopic Blue Moon von Richard Linklater über den Lead-Texter Lawrence Hart, der zum Beispiel My Funny Valentine geschrieben hat. Das ist ein Film, der aber nicht einfach so eine Biopic-Struktur erzählt, sondern wir haben einen Film, der spielt an einem Abend in einer Bar, und wir sehen, dieser Lawrence Hart ist aus der Zeit gefallen, er spielt in der Kulturindustrie keine Rolle mehr, sein ehemaliger Kollege ist jetzt wahnsinnig erfolgreich, dort findet eine Premierenparty statt, und das ist eine Charakterstudie, die uns aber dann doch durch die Hintertür sehr viel über die Songs von Lawrence Hart erzählt. Das ist ein innovativer Ansatz, auch wenn der Film ansonsten relativ konventionell gedreht ist, können wir sagen, ja, das ist mal ein Zugang, der gewählt wird, der durchaus etwas hat, auch einen künstlerischen Wert hat. Oder Maria von Pablo Larraín über Maria Callas, die Diva in ihren letzten Tagen, die eigentlich nur damit beschäftigt ist, dem Butler zu sagen, schieben Sie mal bitte den Flügel wieder 2 Meter nach links. Ach nee, lieber 2 Meter nach rechts. Das sagt auch dann eigentlich sehr viel aus über diesen Star. Wir bekommen also nur ein Schlaglicht geworfen auf eine große Persönlichkeit, erfahren aber vielleicht viel mehr, als wenn wir eine Chronologie erzählt bekommen.
Also gibt es schon eine ganze Menge Beispiele dann für ganz gute und innovative Biopics, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also es gibt sehr viele konventionelle, die eben diese U-Dramaturgie erzählen. Also jemand kommt, will was werden, dann gibt es irgendein Obstacle und dann klappt es am Ende doch und man wird halt ein Star. Es gibt aber auch die anderen Beispiele, und die können auch, das sind dann eben mehr Arthouse und in dem Sinne dann auch auf einem anderen Feld erfolgreich. Aber ich meine, bei Blue Moon gab es schon immerhin eine Oscar-Nominierung, bei Maria und auch bei dem Film über Lady Diana, also gab es schon ziemlich viel Erfolg auch, aber eben vielleicht nicht in der ganz großen Breite. Aber das ist ja auch bei anderen Filmen, die innovativer sind, so.
Es ist ja schon auch so, dass was auf einer wahren Geschichte beruht, automatisch ein Stück bedeutsamer wirkt, oder? Und dass man aus dem Kino gehen kann mit dem Gefühl, was gelernt zu haben, ein Stück Geschichte genauer zu kennen jetzt. Gehört das auch zum Erfolgsrezept?
Ich glaube, das macht ein bisschen den Reiz aus. Also, dass man das Gefühl hat, man ist Teil vielleicht einer Geschichtsschreibung. Also wenn ich jetzt mal an den Edith Piaf-Film denke, der beispielsweise auch Oscar-nominiert ist, der erzählt ja mehr als nur die Geschichte von Edith Piaf, sondern der erzählt ja eigentlich einen Nationalmythos dieser Nationalikone. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich eine größere Bedeutsamkeit einfach dadurch hat, gerade wenn man zum Beispiel aus Frankreich raus diesen Film schaut, dass man so ein bisschen Teil ist auch von dieser Erzählung, die da stattfindet, haben wir im Biopic, genauso wie übrigens im dokumentarischen Porträt, was das dokumentarische Äquivalent ist, da gab es in der Geschichte von BRD und DDR beispielsweise mal einen kleinen Wettstreit um Beethoven-Porträts. Ja, also wer kann quasi Beethoven für sich wirksam machen als Kulturgut? Da ging es dann drum quasi, wer macht die längeren Porträts, wer macht die besseren Porträts? Und das hat schon auch mit diesen Faktoren zu tun. Es ist, glaube ich, nicht nur unbedingt, hat man Geschichte miterlebt, sondern, wie Herr Schmidt gerade sagt, es geht auch ein bisschen um diesen Wohlfühlfaktor. Und ich glaube, der hat auch damit zu tun, man kehrt eventuell zurück in ein Fandom. Also gerade wenn man Fan ist, Michael Jackson-Fans können in diesen Film gehen, um sich ihres Fandoms auch so ein bisschen zu versichern. Ja, das heißt also, das ist so ein Gemeinschaftserlebnis, das ist ein gemeinschaftlicher Wohlfühlort, würde ich jetzt mal sagen, weil man zusammen auch sich nochmal quasi rückversichern kann. Also ich glaube, es sind zwei Faktoren. Also der eine hat eine historische Komponente, aber der andere hat auch so eine Vergemeinschaftungskomponente, die vor allem in der populären Musik eine große Rolle spielt.
Das mit dem Fandom ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil im Prinzip funktioniert Musik ja genau so. Also wir haben ein emotionales Gefühl zu einem Song entwickelt und hören den immer, immer wieder und haben immer wieder das gleiche Gefühl und können das immer wieder abrufen, wenn wir das hören. Und das benutzt das Biopic dann auch, weil wir wissen zwar, wir gehen jetzt nicht ins Kino, um einen Song zu hören, aber wir wissen, der Song kommt vor. Wir lieben das Gefühl, das damit zusammenhängt und können das dann quasi in 2 Stunden auch noch in ganz groß immersiv in so einem Kino erleben. Und das nutzt das Biopic halt auch. Also da ist ein ganz starker emotionaler Faktor dabei.
Zugleich ist ja die Identität beim Popsong ganz klar gebunden an den Star und an das Werk. Das heißt, die sind untrennbar miteinander verknüpft. Nur in ganz seltenen Fällen können Lieder sich selbstständig machen und werden dann von vielen anderen gesungen. Man weiß gar nicht mehr, wer hat es ursprünglich gesungen. Aber sonst sind die Lieder sehr an den Star gebunden. Das heißt, dieses Identitätsstiftende ist auf einer mehrfachen Ebene zu erleben, weshalb man auch jetzt nicht einfach diese Songs nimmt und etwas völlig Neues damit erzählt. Jedenfalls in den seltensten Fällen kommt das vor, sondern man muss beim Star bleiben und damit aber auch nochmal so eine bürgerliche Eigentumsordnung mit Urheberrecht bestätigen. Das ist ja schon die Frage, die sich Michel Foucault stellt, was ist ein Autor? Und er stellt dann auch fest, dass natürlich die bürgerliche Eigentumsordnung, dass die Etablierung des Urheberrechts ganz entscheidend ist, um überhaupt zu definieren, was ist der Autor? Und das bedeutet dann natürlich auch jetzt heute, dass das immer stärker ausgeweitet wurde, zum Beispiel das Urheberrecht, dass also man versucht sehr lange damit Geld zu verdienen und zugleich hat man ein Publikum, das eigentlich nach Identitätsstiftung sucht, also an die Zeit anknüpfen will, in der man selbst jung war, in der man selbst diese Lieder hörte und kann das aber dann auch nur mit dem Star in Verbindung tun oder kann nochmal das Band viel fester binden. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die sicherlich auch damit zusammenhängt, dass wir in einer doch sehr haltlosen Zeit leben, man also sich über diese Historien, über die Identitätsstiftung da nochmal in gewisser Weise Stabilität verschaffen kann.
Vor ein paar Monaten haben in Österreich der Kunsthistoriker Werner Telesco und der Musikwissenschaftler Stefan Schmiedl eine Studie über Biopics in der klassischen Musik veröffentlicht, also Filme über mehrheitlich männliche Komponisten. Da kam auch raus, dass die historische Genauigkeit eher wenig zählt und dass die Filme, das war so eins von deren Hauptergebnissen, unsere Faszination für kreative Menschen bedienen. Gilt das wohl auch für die Biopics in der populären Musik?
Das ist sehr ausschlaggebend, denn wir müssen ja verstehen, wir leben heute, wie der Soziologe Andreas Reckwitz es sagt, in einer Gesellschaft der Singularitäten. Das heißt, wir wollen selbst besonders sein, identifizieren uns also durchaus mit den Stars, auch wenn wir jetzt nicht alle Popstars werden wollen, so können wir doch in dem Besonderen uns selbst erkennen oder wollen es zumindest erkennen. Da liegt eine große Faszination drin und wir alle bekommen natürlich auch die ganze Zeit gesagt, setz dich gegen Widerstände durch, sei besonders, du bist etwas besonders, du musst die bessere Version deines Selbst werden und diese ganzen auch Coaching-Sprüche, die wir alle kennen, die finden wir in einer extremen Form häufig bei diesen Popgrößen wieder, weshalb das wahnsinnig gut gerade funktioniert, eben bei einem Publikum, das ohnehin danach giert, besonders und kreativ zu sein.
Da unterstützen die jetzt fast eine andere These von diesen beiden Autoren, die ich gerade auch noch zitieren wollte. Die sagen nämlich, der Spielfilm befinde sich in einer Krise, Biopics würden aber vermehrt produziert. Womöglich könne sich eine zunehmend narzisstische Gesellschaft im Spiegel von berühmten und kreativen Persönlichkeiten perfekt wiederfinden. Ich fand das zuerst eine steile These, aber ist was dran?
Popstars sind halt Popstars, weil sie bekannt sind. Also da ist quasi der Erfolg schon passiert. Also ja, das stimmt also, dass wir uns da auch ein bisschen danach sehen und sagen, wir sehen hier eine Erfolgsgeschichte. Also die meisten dieser Biopics haben ja, wie gesagt, auch nicht am Ende, dass jemand in Vergessenheit stirbt, sondern, also das gibt vielleicht bei historischen dann eher, aber sondern dass eben erzählt wird, wie der schwierige Weg zum Erfolg führte. Also wie gesagt, die klassische Dramaturgie. Was aber auch noch dazu kommt, das möchte ich jetzt auch nicht ganz vergessen, auch wenn es vielleicht nur nach den Ansätzen da ist. Es ist natürlich auch tatsächlich eine Magie in so einer kreativen Arbeit. Also wir wollen alle kreativ sein, ja, aber weil wir das eben auch irgendwie wirklich interessant finden, weil etwas zu schaffen, Musik zu schaffen, Kunst zu schaffen und so weiter, sowas hat ja wirklich was Magisches und das ist halt faszinierend. Also das ist auch eine interessante Geschichte in dem Sinne und wir kommen trotz dieser ganzen Biopics auch nicht so richtig dahinter. Die versuchen alle zu erzählen, wieso jemand in einem bestimmten Augenblick was Besonderes geschaffen hat oder wie die emotionalen oder sonst wie inneren Zustände waren, als irgendwas geschrieben wurde, was dann für die Ewigkeit da ist. Und da ist tatsächlich immer noch eine Magie vorhanden. Richtig erklären können wir das nicht. Leute versuchen auch Hits zu schreiben und das klappt nicht. Und Hits, vielleicht auch wieder das falsche Wort, weil das geht ja gar nicht immer um Hits, sondern auch wirklich teilweise um tolle Musik, die nicht nur aus Hit besteht. Aber da ist eine Magie vorhanden und da ist dann noch eine Erfolgsgeschichte vorhanden und deswegen läuft es, glaube ich, gut mit Biopics.
Ich glaube auch, dass man über diesen kreativen Moment ganz anders verstehen kann, wie zum Beispiel Künstlergruppen funktionieren. Wenn man so einen einzelnen Künstler oder eine Künstlerin hat, da kann man immer sagen, ah, das ist Genius, ja, die setzen sich hin und dann fließt quasi die Kreativität. Aber ich will mal jetzt mal den Bohemian Rhapsody-Film als Beispiel nehmen. Da gibt es die eine Stelle, in der sie We Will Rock You zusammen komponieren sozusagen. Und dieser Ausschnitt des Films, der hat eigentlich vor allen Dingen eine Funktion, der soll zeigen, dass eben nicht Freddie Mercury Queen war, sondern dass der kreative Prozess gerade in Bands viel, viel komplexer ist, ne? Und dass der auch irgendwie, dass ein Frontmann, eine Frontfrau gar nicht unbedingt der kreative Drive hinter so einer Gruppe ist. Ich meine, Queen-Fans wissen das, aber damit kann man es greifbar machen, ja? Und dann gleichzeitig, alle machen jetzt mit, alle sind begeistert, ne? Also der Gruppenzusammenhalt kann hier ganz anders erzählt werden über den kreativen Prozess.
Das heißt, so ein Biopic kann schon auch was leisten, zum Beispiel, dass man die Musik vielleicht besser versteht oder ihr näher kommt.
Ja, wenn näher kommt vor allen Dingen.
Ja, also es geht vor allem um so einen affirmativen Zugang, ja? Also man hat das Gefühl, man könnte da jetzt auch dabei sein. Ja, also gerade viele von diesen kreativen Prozessen, die sehen sehr einfach aus, ne? Also das ist, was wir gerade diskutiert haben. Das könnte ich auch. Ne? Wenn ich da jetzt dabei gewesen wäre, wäre ich jetzt vielleicht auch Teil von Queen. Und dass aber diese Songs teilweise hochkomplex sind und dass auch die Musik von Queen hochkomplex war und ist, ja, das fällt natürlich an der Stelle so ein bisschen flach. Darum geht es aber tatsächlich dann auch nicht, weil da geht es halt eher um diesen Faktor gemeinschaftliche Kreativität, würde ich sagen.
Reizvoll sind die Figuren jedenfalls auch als Rolle für Schauspielerinnen und Schauspieler. Jamie Foxx bekam den Oscar für seine Darstellung von Ray Charles, Rami Malek als Freddie Mercury, Reese Witherspoon als June Carter, die Frau von Johnny Cash in dessen Film. Und wenn wir jetzt den Blick noch weiten über die Musik hinaus, gab es auch Oscars für Philip Seymour Hoffman als Truman Capote oder Gary Oldman als Winston Churchill und Daniel Day-Lewis als Abraham Lincoln. Die Liste geht noch weiter. Warum sind diese biografischen Rollen so Oscar-tauglich?
Weil diese Oscar-Akademie nicht besonders viel von Schauspielerei versteht und das Naheliegendste nimmt. Genau so gespielt, wie ich mir Johnny Cash vorstelle und ihn tausendmal gesehen habe oder Ray Charles. Das ist ja toll, dass das so identisch hingehauen hat. Im Prinzip so ein bisschen wie in der Mini-Playback-Show früher. Und das wird dann gutiert. Ich spitze das jetzt hier polemisch zu, das weiß ich sehr wohl. Aber man muss auch bei all den Schauspielern, die jetzt genannt werden, sagen, die interessanteren Rollen, die sie gespielt haben, haben nicht für einen Oscar gesorgt. Und das ist schon ein bisschen dramatisch, wenn man sich das ansieht.
Das hängt natürlich auch im Speziellen beim Oscar jetzt mit der Academy zusammen und mit den 2.000 oder 3.000 oder 4.000 mittlerweile Mitgliedern, die natürlich genauso in erster Linie auch erstmal Rezipient, also KulturrezipientInnen sind und dann auch große Stars eben von früher kennen und denken, ha, also auch eine emotionale Verbindung dazu haben und dann vielleicht gar nicht mehr nur auf die Schauspielkunst gucken, sondern eben auch darauf gucken, was sie da selber schon immer gedacht haben zu diesem Star. Und der Erfolg beim normalen Publikum, also jetzt nicht der den Oscar ausmacht, sondern der Erfolg im Kino hängt ja auch, haben wir ja gerade schon etabliert, hängt auch genau damit zusammen. Also man hat auch da wieder den Effekt, nicht nur der Film selber funktioniert, weil man die Musik schon kennt oder so, sondern auch der Schauspieler, die Schauspielerin funktioniert, weil man eben diesen Menschen schon kennt, der dargestellt wird.
2028 erwarten uns dann gleich vier Beatles-Biopics, vorhin schon kurz angesprochen, ein ganzer Film zu jedem der vier Beatles. Wie geht's Ihnen, Frau Zöker, hat man ein bisschen Angst davor fast?
Ich bin Beatles Ultra, da können Sie mich nicht fragen. Also nichts erwarte ich mehr als diese vier Filme. Also ich wäre so gern dabei gewesen. Ich hätte so gern bei dem Film irgendwie als Praktikantin zum Brötchenschmier mitgemacht, weil ich bin so neugierig. Ich erwarte auch gar nicht, dass es schlimm wird, sondern ich könnte mir echt vorstellen, dass Sam Mendes das hinbekommt. Ich finde das Casting fantastisch. Und ich denke natürlich, so wie alle anderen Milliarden Beatles-Fans, dass ich alle schon weiß über die Beatles, was will der denn noch erzählen? Aber ich glaube, der ist so schlau, dass er das hinbekommt, mir da irgendwas zu erzählen, was mich berührt. Also ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht.
Also bei aller Biopic-Übersättigung gibt es da doch noch was zu entdecken. Warum gibt es eigentlich über die Rolling Stones noch keins?
Die sind ja noch aktiv.
Queen auch.
Ja, aber die Frage ist, ob wer den Katalog quasi verwaltet und wer die Rechte hätte, um solch ein Biopic zu genehmigen. Also es kann sein, dass sie das gar nicht wollen.
Und ich finde das auch hochinteressant, dann rauszubekommen, irgendwann, wenn das mal rauskommt, wie lange Sam Mendes mit wem überhaupt da diskutieren musste. Weil die Rechte von den Beatles, wissen wir ja, da leben noch zwei, aber denen gehören die Rechte auch nicht. Und da gibt es halt Familie auch und so. Und das muss ein wahnsinniger Prozess sein, allein schon diesen logistischen Aufwand hinzukriegen, so ein überdimensioniertes Ding zu stemmen, das finde ich schon total beeindruckend.
Ja, es zeigt aber auch, in welcher Gesellschaft wir leben im Westen. Es gibt ja dieses interessante Buch Breakneck von Dan Wang, das kürzlich auch der Kanzler gelesen hat, über den Unterschied zwischen China und den USA. Und da wird gesagt, China ist die Gesellschaft der Ingenieure, USA die Gesellschaft der Anwälte. Und die Anwälte, die haben alle Hände voll zu tun, wenn es um diese Biopics geht. Und ich muss sagen, ich bin kein Freund der Superheldenfilme, aber angesichts dieser Biopic-Schwemme wünsche ich mir fast die Superhelden wieder mehr zurück im Kino.
Dann müssen Sie noch ein bisschen leiden in Zukunft wahrscheinlich. Wegen der Anwälte ist Ridley Scott zum Beispiel schon länger damit beschäftigt, die Bee Gees zu verfilmen. Es sind Biopics über Roy Orbison und Janis Joplin, über die Scorpions sogar und über Blondie und Sinéad O'Connor in Arbeit. Über wen würden Sie gern eines sehen?
Ich würde gerne einen Film über Roberto Blanco sehen, weil Roberto Blanco eben nicht diese U-Form uns darlegt, da hat jemand gegen alle Widerstände und dann hat er wieder gelitten und wieder gelitten und dann ist er wieder aufgestiegen, sondern da ist jemand mit einem Hit berühmt geworden, ein bisschen Spaß muss sein und er hat es eigentlich durchgezogen über Jahrzehnte und noch immer steht er auf der Bühne, ist gut gelaunt und fertig. Ich möchte einfach mal ein Biopic sehen, in dem nicht so unendlich viel gelitten wird, sondern wo einfach jemand sagt, ein bisschen Spaß muss sein.
Frau Zielke.
Tatsächlich gibt es jede Menge Menschen, auch historisch, also überall, über die ich gerne Biopics sehen würde. Aber ich weiß, dass über Nina Hagen sowohl ein Dokumentarfilm als auch ein Biopic in Arbeit ist. Und das finde ich auch hochinteressant. Da bin ich gespannt, was irgendjemand daraus machen kann oder auch nicht machen kann. Aber ich könnte mir das quasi für jeden vorstellen. Ich habe gar keine Angst vor der Biopic-Schwemme. Also ich meine, ich habe genauso viel Angst vor der Biopic-Schwemme wie vor allen anderen Filmen. Also die können ja auch fantastisch sein, das will ich damit sagen. Es gibt ja auch ganz, ganz großartige.
Frau Niebling?
Ja, ich musste bei dem Verweis auf die Superheldenfilme so lachen, weil ich habe vor kurzem irgendeinen Trailer gesehen. Ich glaube, es war sogar zu dem Michael-Film. Und der erste Kommentar drunter war, Timothée Chalamet should assemble a team. Also der Bob Dylan gespielt hat. Also dass es darum geht, dass man jetzt einfach diese ganzen Figuren aus den Biopics ja doch in so einen Superhelden-Universumslogik überführen könnte. Und dann spielen die sich einfach alle gegenseitig und tauchen in diesen Filmen auf. Ob das nicht quasi the way to go sei. Grundsätzlich, ich bin super glücklich damit. Rolling Stone hatte vor kurzem eine Zusammenstellung von aktuellen geplanten Biopics über junge Rockmusikerinnen oder quasi vergessene Ikonen der weibliche Ikonen der Rockmusik. Es kommt unter anderem Ronnie Spector jetzt mit Zendaya, der Janis Joplin-Film und da freue ich mich sehr drauf. Also diese weiblichen Erzählungen, von denen in den nächsten Jahren noch einige mehr kommen werden, auch von Musikerinnen, die inzwischen verstorben sind. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial da und da werden wir Geschichten sehen, die wir vielleicht auch tatsächlich nicht kennen. Also das wird ganz interessant.
Popstars auf der Leinwand. Warum sind Musik-Biopics so erfolgreich? Das war unser Thema heute im SWR Kultur Forum mit Dr. Laura Niebling, Medienwissenschaftlerin an der Uni Regensburg, Wolfgang M. Schmidt, Filmkritiker, unter anderem auf seinem YouTube-Kanal Die Filmanalyse, und Jenny Zülker, Kulturjournalistin. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.